fängt heut mit Rappen an. Ich dachte, es wäre der Dennis Mann. Doch ich glaub, er ist hingefallen vom Star Wars Motorrad in den Alpen.
Chuckahoot ist im Weltraum und im Weltraum ist er rausgefallen. Aus dem Truck im Weltraum raus.
Ich weiß auch nicht. Markus, ich bin in einer Remote Location.
Ja.
Irgendwo ganz weit draußen im polnischen Grün.
Wichtigste Frage, gibt es dort Internet?
Eine Flut. Es war versprochen, gutes Internet. Mhm. Das Internet ist 5 MB Download. Mhm. Upload gibt es auch gelegentlich. Mhm. Es ist, also man kann, also wenn man sich vormittags entscheidet, was man für einen Film abends gucken möchte und den irgendwie vom Heimserver runterlädt, dann kann man das machen.
Also ich halte mal fest, du verprasst die Indie-Kohle, die Indie-Fresse-Kohle in Polen, ohne mich mitzunehmen. Mit Internet, das mich wahrscheinlich bei der Produktion der Sendung vor technische Herausforderungen stellen wird? Habe ich das richtig zusammengefasst?
Das hast du so richtig zusammengefasst, okay. So könnte man das sehen, ja.
Na, okay, gut. Spendet mehr.
Genau. Hallo und herzlich willkommen bei In die Fresse, dem Podcast aus einer Remote Location, in dem wir euch alle zwei Wochen kluge Gedanken zu schönen Spielen geben. Ich bin Dennis Kogel und ein Spielejournalist, der irgendwo auf dem Land feststeckt, wo es kein Internet gibt. Und
Markus aus der großen Stadt Berlin, Markus Richter. Mit Internet.
Genau.
Mit und bald noch mehr Internet.
Oh, nice. Genau, und wenn man denkt, oh, warum klingt Dennis gerade so anders? Also, ne, der Grund ist, ich bin ganz woanders, habe ein anderes Mikro, bin in einem anderen Raum und wir schauen mal, wie das so wird, aber wir wollten unbedingt podcasten. Wenn ihr wollt, ja, dass ich in bessere Ferienhäuser mit mehr Internet fahre und dementsprechend dieser Podcast besser klingt. Nein, tatsächlich. Also, wenn ihr möchtet, dass mehr ist, dass es mehr in die Fresse gibt und dass in die Fresse noch besser klingt, als es schon jetzt klingt,
kommst
dann könnt ihr uns
raus,
unterstützen.
Ich glaube, du kommst da nicht mehr raus.
Steady. Ja. Das machen ganz, ganz viele von euch und immer mehr von euch, was uns extrem freut. Wir können vielleicht gleich nachdem wir über schöne Videospiele gesprochen haben, darüber noch ein bisschen mehr sprechen und ein kleines Update geben. Aber ich bin gerade super, super happy und motiviert, weil wir gerade immer mehr Leute haben, die uns unterstützen und wir eigentlich sehr kurz davor stehen, noch mehr diesen schönen Podcast zu machen,
der
uns
beiden
sehr viel Spaß macht. Ja, der Befriedigungsbalken steigt, um das doch mal, diesen merkwürdigen In-Joke hier nochmal zu droppen. Also, was haben wir heute vor? Wir reden heute über ein großes, großes Spiel, nämlich
Star Trucker.
Genau, ja, Star Trucker, das ist ein Spiel, wo
also
man sich fragt, was wäre, wenn man im Weltraum einen Truck fährt.
Also ganz ehrlich, das Witzige ist, ich sage gleich den anderen Namen und dann denkt ihr vielleicht, aber es ist so, es gab in meiner letzten Woche, gab es zwei Titel, die so prägend waren in meinem Umfeld und der eine war so ein Titel, der kam, der war groß, aber der hat sich irgendwie so als Pflicht, also ne, da muss man halt reingucken, weil und der andere war so, das klingt total seltsam, aber ich habe eigentlich voll Bock, das auszuprobieren. Und das war eben Star Trucker.
Ja.
Und der andere Titel war Star Wars Outlaws.
Mhm. Ich glaube, ich habe deine Dinge auf Mastodon drüber gelesen. Sagt man schon Tuts, ich finde, ich fremde immer damit.
Egal mittlerweile, wo man ist, Post.
Okay, genau. Du hattest darüber gepostet bei Mastodon und ich hab mitbekommen, du bist nicht so warm damit geworden. Ich glaube, das könnte eine kontroverse Folge werden, weil ich glaube, aber kommen wir gleich zu. Nämlich jetzt. Lass uns über Star Wars Outlaws reden.
Gleich wirst du sagen, ich soll mich von der sechsten Sippe fernhalten.
Du riskierst dein Leben.
Anderer Text, selbe Botschaft.
Du bist allein, Kay. Und du ziehst ständig riskante Dinger durch, die leicht schief gehen können.
Apropos. Ein Freund von mir hätte gern eine Kleinigkeit aus Goraks privater Basis. Ein paar Sachen, die er geheim halten will.
Leise, Nix. Leise.
Ja, es gibt ein neues Star Wars Spiel.
Whee! Es gibt ein neues Star Wars Spiel und dieses Star Wars Spiel fragt sich im Prinzip eine Sache, die man sich vielleicht seit den 70er Jahren gefragt hat, nämlich, wäre das nicht cool, ein Spiel zu haben, wo man so eine Art Han Solo sein kann, wo man so eine Art Space Scoundrel, Räuber, Banditen-Typ Mensch sein kann, der mit einer schicken Weste und einem Alien-Freund durch die Galaxis jettet und aufregende Abenteuer erlebt. Wir haben es beide gespielt, neues Spiel von Ubisoft, und bevor wir überhaupt irgendwas darüber sagen, möchte ich eine Sache vorne wegschieben, ja? Mhm. Weil das ist wichtig. Und zwar wer sich durch ungefähr eine halbe Stunde lang Credits gräbt in Star Wars, wird dort den Namen meiner Freundin finden, Iris Schäfer, die hat nämlich daran mitgearbeitet. Und deswegen bin ich da vielleicht ein bisschen befangen, aber ne, ich sag's, wie es ist. Also genau, so ist es und können wir drüber reden.
Ja, okay. Ich finde es irgendwie lustig, dass du sofort damit reingegangen bist, weil mir ist es am Anfang gar nicht aufgefallen. Ich habe
die halbstündigen Credits, oder?
Nein. Nee, der Vergleich mit Han Solo, weil das Spiel fängt an, ja, das Spiel fängt an, Und ich bin nicht so mega Star Wars Fan. Ich bin sozusagen nicht so tief drin. Und deswegen habe ich das eher aus dieser Computerspiele-Brille gesehen. Und dann, man wusste also, ne, Star Wars Outlaws wusste man, also gab viel Werbung, so Open-World-Spiel, junger, starker, weiblich gelesener Charakter, Kay Wess heißt die. Und da dachte ich so, aha, also so eine Art Horizon, aber im Star Wars-Universum, ne, also Open-World, irgendwie starke junge Frau. Und dann hat die aber so ein, also einer der Punkte, über den ich nachher noch sehr lange sprechen möchte, die Waffe, die hat, ist so ein Blaster und die hat immer so eine coole Lederjacke und dann kriegt sie ein Raumschiff, bei dem dann auch schnell erzählt wird, das ist ein Raumschiff, das ist ganz besonders gut geeignet, um so vor Polizisten zu entkommen, also dem Imperium in diesem Fall. Und erst dann war ich so, wait a minute. Ist das nicht eigentlich so eine Art weiblicher Han Solo?
Witzig, okay. Ja, es ist ein Han Solo oder es möchte ein Han Solo Simulator sein. So, als das ist, glaube ich, das Ding. Weil was macht man? Man ist Kay Wess, diese Weltraumverbrecherin mit Charme.
Halunkin!
Eine Halunkin, genau, sie ist eine Halunkin. Sie hat nicht von Anfang, aber dann relativ schnell ein Raumschiff. Sie hat einen Alien-Begleiter. Es ist nicht Chewbacca, aber es ist nix. So ein kleines, naja, also es ist so eine Mischung aus Grottenolm und Katze. Ja, ihr könnt, oder wie heißen diese Lust? Ja. Axolotl, ja. Und Katze. Ja. Ja? Und er ist so putzig. Er macht niedliche Geräusche, die übrigens alle von einem Mensch gemacht wurden. Und sie hat eine coole Verbindung damit und man kann nichts losschicken und nichts kann Leuten irgendwie Dinge klauen und so. Also sie hat ein niedliches Haustier. Sie hat einen Moped, auf dem sie über Planeten fahren kann. Manche Leute würden das als Motorrad bezeichnen, aber ich glaube, es ist ein Moped einfach. Ein Weltraum-Moped.
Also ich habe dazu starke Gefühle, aber dazu kommen wir gleich noch.
Okay. Und genau, und die Struktur des Spiels ist, es gibt mehrere Planeten und man kann relativ frei zwischen diesen Planeten hin und her reisen. Und muss dort diverse Aufträge erfüllen, die meistens zu tun haben mit den Weltraumverbrechersyndikaten. So. Und das ist so die Grundstruktur. Und letztendlich geht es darum, sie möchte so ein großes, krummes Ding drehen im Auftrag von einem geheimnisvollen Auftraggeber und muss dafür ein Team zusammenstellen. So. Also es ist so ein Heist-Movie. Es ist so eine Art Ocean's 11 oder aber möchte es sein. Ja, ich möchte bei allem dazu sagen,
bevor der losgeht. Dauert es, glaube ich, 7 Stunden oder so. Und es ist, also,
ja.
Also je nachdem, wie man spielt, wahrscheinlich natürlich auch. Genau, also was noch witzig fürs Meta sozusagen des Spiels und die Geschichte ist, es gibt halt diese 4 Verbrechersyndikate. Eins davon sind die Hutten, also Jabba the Hutt, seine Gang, könnte man sagen. Mhm. Und jeder Auftrag, den man ausführt, verbessert den Ruf bei einem Syndikat und sehr schnell macht das dann so ein Ding, verbessert den Ruf bei dem einen, aber verschlechtert den Ruf bei einem anderen. Was insofern relevant ist, weil das zwar ein Open-World-Spiel ist, aber das Open-World-Spiel teilen sich diese 4 Syndikate plus das Imperium noch. Und bei den vier Syndikaten gibt es verschiedene Bereiche. Also die haben halt ihre Viertel. Und da darfst du rein oder eben auch nicht, je nachdem, wie gut dein Ruf ist. Und es gibt ja natürlich immer irgendwie eine Ecke, den Lüftungsschacht, wo du trotzdem noch rein kannst und so weiter und so fort. Aber das ist so ein ganz wichtiges Metaspielprinzip, was ich auch eine sehr gute Idee eigentlich finde. Vor allen Dingen, weil das Spiel dich relativ früh, also nicht an die Hand nimmt, aber dir relativ früh zu verstehen gibt, also Verrat, das passiert halt, das ist das ganz normale Geschäft. Und das fand ich sehr, sehr clever eingerichtet.
Ja, das ist das eine, wo ich sofort sehr, sehr positiv überrascht war, weil es ist ein Ubisoft-Spiel. Es wurde gemacht von Massive, den Leuten, die The Division gemacht haben, also ein Multiplayer-Cover-Shooter, wo man ballert mit Tom Clancy-Terror-Geschichten
gewöhnt. Nicht gut ist und bedenkliches Narrativ
hat. Nee, sehr. Ich hatte ein bisschen Spaß dran, aber es ist auch echt nicht gut. Und deswegen war ich so, ich war echt super skeptisch, was das angeht, dieses ganze Spiel angeht. Und dann dieses System mit diesen vier Syndikaten, die immer in die Quere kommen, das fand ich richtig cool, weil mich hat's sofort gepackt. Ja. Am Anfang kommt man auf diesem Steppenplaneten Mirogana an und dann.
Toshara ist der Planet, Mirogana ist die Stadt.
Super, dankeschön. Und da gibt es die Pikes, das sind so Fischmänner. Und die Fischmänner konkurrieren mit Crimson Dawn, einem Star Wars Deep Lore Syndikat, das irgendwann mal geführt wurde von Darth Maul, der als Roboterspinne wieder zurückkam. Das ist alles, so, okay. Was ich dazu sagen kann.
Wie tief das Rabbit Hole jetzt?
Nein. Und ja, genau, dann ist es oft so, dass die aneinander geraten. Also zum Beispiel gibt dir der Pike-Boss den Auftrag, da ist ein Verräter im Syndikat, bring den mal zurück, weil das ist irgendwie mein Buchhalter und der hat Blödsinn gemacht und ich möchte den zurückhaben. Und dann kommt man an zu dem Buchhalter auf so einer Raumstation und der sagt mir, okay, ich zahle dir ganz, ganz viel Geld und außerdem, wenn du mich nicht zurückbringst zu meinem alten Boss und außerdem, also du wirst da Crimson Dawn richtig verärgern, weil die haben mich quasi exfiltriert von dem, ich geb den Infos über meinen alten Boss, so. Und ich war so, ja scheiße. Ich möchte mich mit Crimson Dawn ja gerade gut stellen, weil nicht nur geht es da um diese Bereiche, die man dann freischaltet, die man dann reingehen kann, sondern man schaltet auch Belohnungen frei. Und Crimson Dawn hat uns einfach die schickste Kleidung im ganzen Spiel, finde ich, die ich unbedingt haben wollte. Und dann war ich so, Mist. Aber wenn ich den nicht zum Pike-Boss zurückbringe, dann verärgere ich den Pike-Boss noch mehr. Und wenn mein Ruf noch mehr fällt, dann schicken die Kopfgeldjäger auf mich los. Und dann bin ich so, wie soll ich mich entscheiden? Und das hat sich richtig cool angefühlt. Also das hat sich genau so angefühlt, wie halt dieses Han Solo-Ding, ne? Von wegen, Han Solo muss irgendwie mit den Hutten reden, weil die sind genervt von ihm.
Man hat eigentlich immer Stress
mit allen. Was versprochen hat, was er nicht gemacht hat. Immer Stress mit allen. Dass man so, okay, hört so, aber beim nächsten Mal, ich mach das wieder gut, keine Sorge. Das ist cool, das ist eine coole Idee.
Das wird auch so, also diese Hin- und Hergerissenheit wird auch sehr gut untermauert von, dass Kay West in so Nebenbeitönen, ja, also die jetzt gar nicht so mega wichtig sind, ab und zu, keine Ahnung, da fährt man mit dem Motorrad gerade durch die Steppe und dann sagt sie zunächst nichts. Dieses eine nächste Ding, wenn wir das machen, dann geht's wirklich aufwärts. Das ist die eine Sache, die immer wieder vorkommt. Die andere Sache ist, dass ihre ganzen Freunde, wenn sie irgendwo hinschicken oder Aufträge, sagen, ja, und bitte stirb nicht. Und man denkt so, oh. Und das macht wirklich eine gute Stimmung. Und ich will noch zwei andere Sachen sagen, die mir sehr gut gefallen haben. Das eine ist, das ist so ein Open-World-Spiel und das ist ein Ubisoft-Spiel. Das heißt, da gibt es echt viel zu tun. Es gibt natürlich ein Kartenspiel. Man kann natürlich Dinge sammeln und so weiter und so fort. Aber die Kerndinge, die man macht, wenn man nicht gerade irgendwo rumläuft, sind Areas oder Level, könnte man fast schon sagen, wo man halt eben rein muss, meistens um irgendwas zu besorgen, zu klauen oder irgendwie. Und das andere sind so eine Uncharted-Klettertour oder Horizon-Klettertour-Dinge. Und die finde ich richtig gut. Die finde ich, also da sind jetzt nicht alle sehr, sehr geil, aber die habe ich sehr genossen. Meine Lieblingsstelle, also es gab zwei, es war alles ein Ding. So ein riesiges Raumschiff, das war irgendwie von der Republik. Ich dachte, das ist so ein Sternzerstörer, aber anscheinend so ein riesiges, hochhausgroßes Raumschiff, was abgestürzt ist und seit Jahren verrottet und da drin muss man rumklettern. Und es,
ja, das war super.
Mega fantastisch. Und, da, und sozusagen diese Kletterpassagen sind dieses ganz typische Ding, du da kannst da wenig falsch machen. Also es gibt immer einen Weg und es ist so eine Geschicklichkeitsprüfung, dann gibt es ab und zu mal so ein Schalterrätsel und dann musst, ab und zu musst du mal gucken, wo ist es. Das finde ich richtig gut. Und das andere ist, also ich habe nicht alle gesehen und ich fand nicht alle gleich gut, aber es gab sehr viel gute Kulissenarbeit, also die Architektur. Gerade die Anfangsstadt, die kenne ich persönlich nicht aus Filmen, also dieses, wie ist das, Mirogana?
Mirogana,
so.
Ja, die ist, fand ich gut. Das ist ein extra Planet fürs Spiel.
Auf Tatooine ist man auch, was wirklich auch sozusagen sehr gut ist. Und das, das fühlt sich wie Star Wars an. Also da habe ich wirklich so ein paar Momente gehabt, wo ich dachte, so, das fühlt sich wirklich an, wie durch diese Filme zu laufen und durch die. Also nicht alle Leute mögen alle Filme gleich, bla bla bla, aber sozusagen an die schönen Erinnerungen. Auch weil diese Alien alle da sind, die man kennt, diese Tentakel-Aliens und diese mit den großen Augen und diese, diese Fischwesen und so. Und das ist, das war wirklich gelungen, fand ich.
Ja, ich fand das cool. Ich war noch nicht auf Tatooine, aber ich bin dann als erstes, nachdem man das Schiff bekommt und rumreisen kann, bin ich zur Schneewelt. Gigi. Ich möchte sagen, ja, ich wollte sagen Sashimi, aber
das ist das andere Essen.
Ja, genau. Das andere Essen und dann ist das so eine einzelne Stadt im Schnee, ne? Und dann ist das so ungemütlich und ja, kalt und dann läuft man da so durch die Gassen und dann gibt es da diese komischen japanisch angehauchten Insekten-Alien-Syndikatsleute so und oh, das ist eine total schöne, also mit wie viel Liebe die Kulissen gestaltet sind und dann gibt es so schöne Stellen, man kann zum Beispiel einen Halt machen an so Essensständen, oh ja, und an bestimmten Essensständen kann man dann zusammen mit seinem Nix-Alien-Gefährten was essen und dann ist das so ein Quicktime-Event, wie Nix irgendwelche ekelerregenden Alien-Delikatessen verschlingt und das ist super, super.
Und es ist auch, also und es ist auch so, wenn man das hat, dann hat man dieses Essen in seinem Repertoire und das gibt Nix dann bestimmte Vorteile. Das ist also sagen, also mhm, das sind sehr, sehr, sehr süße Szenen und genau. Diese Winterwelt finde ich immer spannend, so, weil da warte ich bin ja so Fan von so Samurai-Krams. Und da war aber ich so ein bisschen so, ist das so ein bisschen zu sehr Exotentourismus? Also, weil ich finde, alle anderen Kulissen hatten sehr viel Eigenes, also hatten sozusagen, waren für mich authentisch Star Wars im Sinne von Science-Fiction-Welt. Ich fand gerade das, fand ich so ein bisschen sehr, das wirkt auf mich so ein bisschen so wie, wir brauchen jetzt noch irgendwas Exotisches, lass mal irgendwie so nondeskript japanische Winterstadt. Also ich finde die cool, ich bin ja ein totaler Sucker dafür, aber ich war so, aber so ein bisschen war ich doch so, ist es genug Star Wars? Ich weiß nicht so genau.
Ja. Ja, also okay, aber ich finde es schon mal cool, dass wir irgendwie von denselben Dingen beeindruckt waren. Also weil das fand ich echt schön. Ich bin sicher, da kommt jetzt bei dir ein riesengroßes
Aber. Hallo, aber. Kommt ein riesengroßes Aber. Und das Aber ist halt die andere Gameplay-Säule, die das hat. Also es gibt das Erkunden, das Moped, von dem du sprachst. Ja, also Moped finde ich tatsächlich ein gutes Wort dafür, weil ich finde, es steuert sich fürchterlich. Ich bin ein bisschen abgegessen davon, dass jetzt jeder irgendwie so ein Motorrad haben muss, weil ich finde, Days Gone hat das wirklich, wirklich sehr gut gemacht. Und ich finde, Star Wars Outlaws also beweist ganz fantastisch, es reicht halt nicht, einen fahrbaren Untersatz zu haben, sondern er muss auch Spaß machen. Und das tut es, wenn man mal den Turbo-Knopf drückt und über eine Klippe springt. Aber ansonsten ist die Steuerung, also vielleicht bin ich da irgendwie besonders pingelig, weil ich Motorradfahrer bin. Aber
das ist schon. Also das wird ein bisschen besser, glaube ich, wenn man so Upgrades freischaltet. Übrigens interessant auch daran, das Upgrade-System, also viele Upgrades, die man so bekommt, schaltet man frei, wenn man bestimmte Dinge macht. Also man muss dann erst so Experten finden, ExpertInnen, die dir bestimmte Dinge ermöglichen. Also muss man dann irgendwie die Moped-Mechanikerin finden. Und wenn man dann bestimmte Dinge macht, dann verbessert sich das Moped und man kann dann Materialien sammeln und bei Händlern irgendwie Dinge verbessern. Also quasi ist halt so ein viel, vielschichtiges Upgrade-System. Und wenn man so ein paar Upgrades hat, dann ist das Moped schon ein bisschen besser. Also zum Beispiel der Turbo. Und ich hatte irgendwann so ein Wendigkeitsding. Dann war es auch ein bisschen wendiger. Aber es ist kein geiles Moped.
Es schwimmt halt so.
Es ist kein gutes.
Und ich habe es auf der PlayStation.
Ja, es macht nicht so viel Spaß da so.
Genau, ich habe es auf der PlayStation gespielt. Und die PlayStation hat ja diese eigentlich sehr geilen Analog-Trigger auf den Schulterbuttons. aber für mich war das Gefühl trotzdem nur an-aus. Was sehr schade ist, weil du dann oft zu schnell fährst einfach. Also, genau. Ja. Und das andere, was im Erkundungsding so ein bisschen, also ist schon okay, aber fällt auch schon auf, außer es gibt auch diese klassische Mechanik, dass du dich in einem Gras versteckst, dann sehen die Gegner dich nicht und kannst sie reinlocken. Und ey, ungelogen, für mich sah das Gras wirklich aus wie 1:1 von Ghost of Tsushima importiert. Das ist so, also ich verstehe, dass es diese Versteckmechanik in Open-World-Spielen gibt, wenn die so einen Schleichanteil auch haben. Aber das war wirklich, das war faul. Oder?
Ja, generell, also es ist ein Stealth-Game. Es ist in großen Teilen ein Stealth-Game. Was mich auch überrascht hat, weil ich dachte, naja, es ist dann bestimmt so ein Dings, wo ich auswählen kann, möchte ich ganz viel rumballern, möchte ich schleichen, möchte ich irgendein, weiß nicht, möchte ich nix zu einem mutanten Supermonster aufleveln und das irgendwie wie ein Pokémon auf meine Gegner hetzen. Nein, das kann man alles nicht wirklich machen, sondern ja, man kann ein bisschen schießen, kann ein bisschen nix rumschicken, aber es geht im Großen und Ganzen darum, dass man sich in Basen und Tavernen reinschleicht durch Lüftungsschächte und im hohen Gras und so und Leute geschickt stealthy ausschaltet. Und es ist kein geiles Stealth-Spiel. Also es ist irgendwie nicht auf einem Niveau von sowas wie Deus Ex oder nicht mal Assassin's Creed manchmal. Also es ist sehr, sehr simpel, wie das aufgebaut ist. Die Gegner sind nicht besonders clever. Die Möglichkeiten, die man hat, sind nicht besonders umfassend und es ist relativ basic.
Ich finde sehr interessant, dass du vorher eine Debatte angekündigt hast, aber wir sind anscheinend bei allem übereinstimmend, weil das ist mein großer Beef. Mein großer Beef ist exakt das. Das Spiel ist vom Setup her, also wenn es dich in diese Areal schickt, ist es ein Stealth-Game. Und ich finde, also ich bin ja großer Fan von wirklichen Stealth-Games, also Deus Ex und Dishonored sind in den verschiedenen Ausprägungen dieses Genres meine Lieblingssachen, nämlich die, wo du wirklich dir alles erschleichen kannst, ja, bis hin zu den Bosskämpfen. Ne, das, was dann sehr schwierig ist beim Erschleichen, aber wo du halt, wenn du genug Zeit, Geduld und manchmal auch ein bisschen Hirnschmalz investierst, dann musst du nicht mal gegen Bosse kämpfen, sondern dann setzt du so eine Attentäter-Goldberg-Maschinen-Gang und dann sind die halt tot. Und das ist ja die eine Art von Open-World-Stealth-Games, die es gibt, also die wirklich stealthy sind. Das andere ist, finde ich sozusagen, also ich finde, es gibt so zwei große Richtungen, Geschmäcker. Das andere ist sozusagen so die Assassin's Creed oder Ghost of Tsushima-Sachen, wo es einen Stealth-Anteil gibt, wo aber ganz klar eigentlich ist, der Stealth ist der Setup für den Kampf. Also das Spiel kommuniziert ja ganz klar, es wird einen Kampf geben, aber du kannst vorher einmal um das Lager drum schleichen und dann sind es halt einfach 12 Leute, die noch übrig sind und nicht 24. Das sind die beiden Sachen. Und Star Wars Outlaws macht das alles schlecht. Es ist kein gutes Stealth-Game. Es ist kein gutes Stealth-Game, weil du unweigerlich irgendwann entdeckt wirst. Und also wirklich, und was daran liegt sozusagen, es gibt keine, also die anderen Stealth-Games sozusagen nehmen oft so Mechaniken, da kannst du wie Dinge umfallen lassen oder zum Explodieren bringen oder irgendwas. Das ist hier nicht der Fall, sondern wenn irgendwas passiert, dann werden die Gegner auf dich aufmerksam. Also du schickst nichts los, der am anderen Ende eines Levels einen Benzinfass zum Explodieren bringt, dann laufen die Feinde dahin, wo du bist und fangen nicht an, dich zu suchen.
Wirklich, bei mir, also mir ist das nicht, gerade sowas, ist mir nicht passiert.
Nicht so mega extrem, aber es ist sozusagen nicht vorgekommen, dass, also es gibt sozusagen, es gibt keine Mechanik, wo du was auslösen kannst, wo du nicht dann sofort explizit in Gefahr bist. Das andere ist, du kannst Leute bewusstlos schlagen, aber du kannst sie nicht wegräumen. Das hätte man vor 10 Jahren noch machen können. Heute ist das einfach faul, finde ich. Also wenn du ein Stealth-Games machst, wo du Leute bewusstlos schlagen kannst, und anlocken, dann in der Regel kann man sie irgendwie verstecken. Was es tatsächlich bei vielen Sachen nicht gibt, wo ich mich mal frage, warum das nicht gemacht wird, das gibt es auch hier nicht, nämlich Verkleidung. Ich finde sozusagen, wenn du in eine imperiale Basis kommst und es gibt überall imperiale Stützpunkte oder imperiale Soldaten fahren auf so Gleitern rum, warum kannst du die nicht ausziehen? So, aber egal. Apropos, du
kannst. Ja, weil das würde für mich auch zum Han Solo-Simulator gehören, weil erster Star Wars-Film. Han Solo verkleidet sich als Stormtrooper zusammen mit Luke und so retten sie Leia und das ist der große Spaß.
Genau, kleines Pet-Peeve noch. Es stehen massenhaft Gleiter von runtergeschossenen Leuten rum, du kannst sie nicht fahren. Du kannst nur deine eigenen Gleiter fahren, what the fuck. Egal, wahrscheinlich klaut Kay West Wade. So, und das Ding ist also, für mein Empfinden war es so, du rennst unweigerlich in den Kampf und der Kampf ist halt auch sehr, sehr schwer, weil Kay West hat nur diesen Blaster. Sie ist ja ein Stealth-Charakter. Na, du kannst Waffen aufsammeln von Gegnern sozusagen, die fallen lassen, aber du kannst nicht permanent weitere Waffen haben. Und ich habe das Gefühl, da haben die, also das ist ja, Han Solo ist ja sozusagen immer underpowered eigentlich. Und das, es gab eine Szene, wo es cool war, da rennt man zu seinem Raumschiff und dann schießen 1000 imperiale Sturmtrooper auf dich. Du musst so ein bisschen durchhalten, bis die Rampe unten ist. Und dann so, das war also dieser Close Escape. Ich glaube, was sie versucht haben zu machen, ist so dieses Close Escape-Gefühl bei jedem Kampf. Das funktioniert aber nicht. Das funktioniert nicht, sondern du stirbst halt sehr oft.
Oh, bitte!
Das Einzige, was mich so ein bisschen damit versöhnt hat, ist, dass der Charakter exakt so klingt wie ich, wenn ich von einem Videospiel frustriert bin.
Oh, bitte!
Ja, das ist dein.
Ernsthaft?
Ich dachte auch so, warum haben sie Markus
Richter, krass, oder?
Markus Richter da Consulting gemacht? Es ist wirklich krass. Ich möchte da eine kleine Babylanze brechen, ja? Und zwar, das ist oft nicht so gut. Mhm. Aber ich fand's cool, wenn es funktioniert. Also zum Beispiel in dieser imperialen Basis oder ich hatte zum Beispiel so eine Stelle, wo ich irgendwie so auf Kijimi, Sashimi irgendwie so eine Taverne irgendwie ausgeraubt habe, irgendwie einen Schatz geklaut habe und dann versucht habe, dann einen Alarm ausgelöst habe bei der Flucht und dann muss ich mich da so verzweifelt durchschießen.
Das habe ich gehasst auch.
Und es hat mir Spaß gemacht. Mir hat das Spaß gemacht, in diesen Situationen zu sein, wo ich so ein bisschen undergunned, underpowered bin. Ich habe irgendwie auch mal irgendwelche Wildtiere befreit vom Pike-Kartell und da war es so von wegen, da bin ich relativ weit gekommen mit Schleichen, aber dann haben die Gegner mich bemerkt und ich hatte so einen Shootout, wo ich es wirklich geschafft habe, durch geschicktes Rumschießen zu verhindern, dass die den Alarm auslösen und war dann sehr stolz auf mich, weil sich das dann irgendwie, ne, so cool anfühlt, wenn das von Stealth in Kampf dann wieder zurück in Stealth sich bewegt. Also wenn es funktioniert, fand ich es cool. Aber es gibt auch oft Stellen, die ich sehr, sehr blöd fand, nämlich die, wo es Autofails gibt, wenn man entdeckt wird. Das ist ein Problem, das ich glaube, gerade in so der ersten großen Mission, wo das immer mal wieder vorgekommen ist, das wurde, glaube ich, auch inzwischen rausgepatcht oder soll rausgepatcht werden. Aber es passiert immer mal wieder, gerade am Anfang, auch irgendwie unschön bei so einem Spiel.
Also meinst du diese Mechanik? Es gibt diese Mechanik, wenn du eigentlich nicht im Gebiet sein darfst, weil dein Ruf nicht gut genug ist, wenn du dann entdeckt wirst, dann stehst du einfach sozusagen wieder, verlierst du noch mehr Ruf und stehst wieder vor dem Ding. Das Witzige ist, da habe ich viel geflucht.
Das finde ich okay.
Ja, aber
das finde ich auch okay.
Aber warte, da habe ich viel geflucht, weil du kannst diese Bewusstlosschlagen-Technik einsetzen in den Leveln. Und manchmal geht dieses Bewusstlosschlagen einher mit, der Typ hatte ich schon gesehen. Und das finde ich halt so, weißt du, nee. Ich überrasche den gerade und das Spiel zeigt mir sogar den Button an und ich drücke den noch und dann sagt er so, nee, der hat dich jetzt gesehen. Das ist niemand sonst in der Nähe. Der steht ganz alleine in der dunklen Ecke, aber der hat dich jetzt gesehen, bist jetzt raus, sorry.
Das ist so lächerlich, ne? Also Kay West holt zum Faustschlag aus, um den auszunocken und der sieht dich und dann bist du so, oh, sorry, ich wollte dich gerade umprügeln, aber ich werde jetzt einfach friedlich rausgehen. Ja, super lächerlich. Ich verstehe es ja. Und es gibt aber noch so Missionen, wo das nicht nur dazu führt, dass man rausbegleitet wird, sondern wo einfach die Mission failt. Wo erwischt werden gleich fail ist. Und das ist unschönes Design für ein Stealth-Spiel. Ja. Ich muss sagen, also ich verstehe die Kritik total daran. Mhm. Ja. Also ich sehe die genauso. Das Wilde ist, ich habe angefangen, dieses Spiel zu spielen, vor allem, weil ich wissen wollte, ob die Übersetzung gelungen ist, weil, wie gesagt,
ich einen guten Job gemacht
habe. ob Iris noch einen guten Job gemacht hat. So, das war, und ich war beim Spiel selber war ich nur so milde interessiert, ja, sagen wir es mal, ja, so. Weil ich dachte so, das wird so ein Ubisoft-Standard-Open-World-Spiel. Dann habe ich mich aber dabei erwischt, wie ich einfach echt Bock hatte, das weiterzuspielen. Also so, wir haben uns die Übersetzung angeschaut, ich fand sie gut, dann war ich so, ich möchte aber unbedingt weiterspielen, weil mich irgendwie dieses ganze Syndikat-Gedöns motiviert hat. Und ich würde das tatsächlich auch immer noch gerne weiterspielen.
Ja, das hat, das ist bei mir, also ich kann das nachvollziehen. Ich habe übrigens sozusagen nach der ganzen Frustration habe ich gedacht, naja, vielleicht machst du einfach alles auf einfach, aber das bringt es irgendwie auch nicht. Und ich, also Open-World-Spiele haben bei mir wirklich sehr schwer, weil ich den Grind sehr schnell fühle. Und ich bin mittlerweile fast der Ansicht, das wäre besser als nicht Open-World-Spiel gewesen. Ich glaube, das hätte ein ganz hervorragendes, bisschen straighter erzähltes Ding sein können, wo du einfach so ein bisschen größere Level hast. Ich glaube,
es wäre noch besser gewesen als so ein komplett freier Han Solo Super Simulator.
Ja, nee, ich stimme mit dir überein, wenn die Spielmechaniken funktionieren würden, dann ja. Aber ja, für das, was es jetzt gerade ist, ne, da wäre weniger gewesen. Und ich habe dann so, also das seltsame Gefühl von, ich möchte da eigentlich Lust drauf haben. Ich finde den Hauptcharakter sympathisch. Ich finde diesen komischen Roboter, den man sich später noch anlacht, irgendwie auch ein bisschen strange und overdone, aber doch irgendwie lustig. Ich mag das kleine Tier, ich mag die Architektur. Ich bin total zu haben für Heißgeschichten. Also ich habe da eigentlich so theoretisch habe ich Lust drauf, aber es war doch zu viel. Es war doch leider zu viel, dass ich es liegen lassen werde. Und mir tut es fast ein bisschen leid. Aber eben nur fast.
Ja, ich kann es total nachvollziehen. Bei mir löst dieses Spiel ungefähr genau das aus, was die Jedi-Spiele ausgelöst haben, die EA gemacht hat. Das sind, finde ich, eher so mittelmäßig gute Spiele, die ich aber beide aus irgendeinem Grund komplett durchgespielt habe, was ich mit nicht vielen Spielen mache. Und ich habe das, und bei dem hatte ich das auch so. Und zwar ich hatte so ein cozy Game-Gefühl, von wegen, das ist nicht besonders kompliziert, es ist nicht super gut, aber es ist irgendwie entspannend und irgendwie schön, das zu spielen, weil es halt diese Vibes gibt. Es ist so ein Vibes-Spiel. Ja. Und das hat es für mich irgendwie rausgelassen.
Also ich glaube, ich kann mir das tatsächlich vorstellen, dass ich das jetzt liegen lasse. Und wenn mein Groll darüber ein bisschen abgeklungen ist, wie gut das Spiel hätte sein können, dass ich das dann nochmal raushole und wahrscheinlich dann auf einfach sozusagen durch diese Welt nochmal ein bisschen rumgleite und ein paar Missionen mache und vielleicht nochmal ein bisschen klettern gehe oder so.
Ja, das finde ich schön. Ich bin überrascht, weil ich dachte, ich hatte gedacht, dass du es mehr hassen würdest.
Nee, ich bin ja oft nicht mit Lob, aber der Beitrag, den ich habe, den ich dazu gemacht habe, Deutschland von Kultur, ich glaube, der ist richtig gut geworden. Ich habe den Patricia gezeigt, also meiner Freundin, und sie meinte, boah, was für eine Achterbahnfahrt der Gefühle, weil der halt auch so aufgebaut ist mit voll das schöne Zeug alles und dann am Ende so, ja, aber. Das ist wirklich, das ist wirklich mein Gefühl dafür. Und ich habe den Post auf Mastodon, auf den du dich beziehst, den habe ich halt in dem Moment geschrieben, wo der Frust zum ersten Mal so richtig krass aufkam.
Oh, bitte! Ernsthaft?
Und, ja.
Ich finde, diesen Ton müssen wir uns eigentlich für immer aufs Soundboard legen. Weil es ist wirklich, wenn man Markus beim Spielen zuschaut, zuhört, so das ist irgendwie das, wie ich mich die ganze Zeit vorstelle. Bei irgendwie den meisten Spielen, wo du sagst, oh, bitte!
Meine These ist, wer auch immer das sprechen musste, hat auch gespielt. Oder der Regisseur hat auch gespielt. Aber irgendjemand wusste, das ist nicht die Frustration, die jemand hat, der erwischt wird. Das ist die Frustration von jemand, der ein Gamepad in der Hand hält.
Ja, Definitiv. Okay, cool. Dann ist das also Star Wars Outlaws, ein Wechselbad der Gefühle mit einem Axolotl-Haustier.
Genau, ich würde vielleicht eine Sache noch anbringen. Ich habe ja früher bei Angespielt immer gefragt, ne, wie viel würdet ihr für das Spiel zahlen? Und ich glaube, das ist ein Spiel, bei dem man das sehr gut machen kann. Das kostet, also ja. UVP ist ja 70 Euro. Das ist definitiv zu viel. Ne, ich rede jetzt nicht über die wirtschaftliche Situation, sondern für den Spaß, den es bietet. Für mich ist das ein 24,99 Spiel.
Voll. Total.
Okay.
Absolut. Ja, ähnlich wie so diese Jedi-Spiele, so irgendwie 25 Euro. Perfektes Ferienblödsinns-Gehirnabschaltspiel mit irgendwie coolen Vibes. Und aber wenn man irgendwie dafür Super Special, Super Editions irgendwie kauft, dann ist das, also dann verstehe ich, wenn man das irgendwie zu wenig findet. Ja, okay. Haben wir auch nochmal so eine schöne alte Tradition wieder bei dir. Dann lass uns kommen zu einem weiteren Spiel, das im Weltraum spielt. This is Gold Rock Radio.
Yeah! On the road!
Oh yeah! Im Space Truck. Okay, ich hab Star Trucker gespielt.
Das ist ein neues Spiel. Ich beneide dich.
Es ist ein extrem seltsames Spiel, weil ich hab's auf dem Steam Deck gespielt und meine Freunde waren um mich rum und waren so: Du wirkst nicht, als hättest du Spaß daran. Du wirkst, als würdest du sehr leiden. Okay. Warum tust du dir das an? Ich war so, das ist super cool. Ich verstehe gar nicht, wie cool das ist. Guck mal, Star Trucker. Okay, Star Trucker ist ein Spiel, das sich fragt, wie wäre es, wenn LKWs im Weltraum fliegen?
Ich meine, why not?
Und aber auch wirklich literally die LKWs, die man von der Autobahn kennt, sind im Weltraum. Man könnte ja denken, ein Spiel, das Star Trucker heißt, da geht es um irgendwie TruckfahrerInnen im Weltraum. Und im Weltraum würde man so ein Raumschiff fliegen wie Kay Vess, das aus Star Wars Outlaws tut. Irgendwie ein Raumschiff, das aussieht wie ein Raumschiff. Aber nein, hier sind es Trucks von der Erde, die im Weltraum fliegen.
Nicht mal Space Trucks mit Raketen?
Naja. Ja, klar, die haben dann halt so Raketenantriebe hinten, ne, so Booster, aber sie sehen aus wie Trucks. Okay. Sie sehen einfach aus wie Trucks und du sitzt da drin und du bist ein Space-Brummi-Fahrer.
Alright!
Okay, und das Absurde daran ist, es ist ja so eine Art, ja quasi Euro-Truck-Simulator, aber im Weltraum. Mhm. Aber das macht eine absurde Sache. Und zwar, es simuliert auf eine bizarre Art und Weise diesen komischen Weltraumtruck. Ja, also du steuerst den nicht einfach irgendwie mit WASD oder mit dem Gamepad so vor dich hin, sondern du bist eine Person, die im Truck auf dem Sitz sitzt. Mhm. Und wenn du hupen möchtest, dann musst du nach oben gucken in deinem Cockpit und da den Schalter angucken und die Hupe betätigen. Ja. Und wenn du mit jemandem reden möchtest, dann guckst du nach rechts oben und da ist dein Radio-Sprechgerät und dann nimmst du den Radio-Dingsbums und dann drückst du auf einen Knopf, um zu sagen, Dusty, bitte komm.
Das klingt wirklich nicht so geil. Ich kann deine Freunde auf einmal sehr nachvollziehen.
Und also, was dann passiert ist, es ist natürlich auch ein Spiel, in dem man quasi im kompletten dreidimensionalen Raum herumfliegen kann mit seinem Truck. Und das ist im Weltraum, das heißt, Momentum ist wichtig.
Ja.
Wenn man viel Gas gibt, dann fliegt man halt dann noch ein bisschen nach, wenn man nicht wieder abbremst. Und was muss man bei einem Truck machen? Naja, man muss vorsichtig sein, wenn man einen komischen, schweren Truck fährt mit einem riesigen, wie nennt man das? LKW-Lastdings, was da dran hängt. Die Fracht halt. Und wenn man sie an sein komisches Space-Truck-Ding andocken möchte, muss man ganz langsam und sachte da dran docken.
Natürlich.
Was mache ich? Ich fahre komplett Dots da rein. Was macht meine Fracht? Sie fliegt irgendwo in den Weltraum.
Oh nein!
Ich also, oh nein, meine Fracht. Wenden. Oh nein, Weltraumschrottfeld.
Oh Gott.
dann fliegt also Weltraumschrott in deinen Truck, wenn du auch zu schnell fährst und du in Weltraumschrottfelder reinfährst, dann musst du also deinen Raumanzug anziehen und rausgehen, um Metallplatten auf deinen Truck zu schweißen im Weltraum, während Weltraumschrott um dich herumfliegt. Und dann...
Aber warte, das klingt alles mega stressig. Was, welcher Teil macht Spaß?
Der stressige.
Okay.
Weiß ich nicht. Naja, also es fühlt sich halt so super echt an irgendwie. Ne? Also es fühlt sich halt so an, dass du, also es ist irgendwie cool, dass du dann langsam merkst, aha, so funktionieren diese Systeme. Und langsam hat man dann irgendwie dieses Gefühl von Skill, den du entwickelst als Space Truck Fahrer.
Okay.
So, du siehst dann langsam, du weißt dann, wie du dich platzieren sollst zur Fracht und mit welcher Geschwindigkeit du irgendwie zurücksetzen solltest. Und merkst dann die besten Routen, um den Weltraumschrott zu umfahren und so. Und dann passieren halt so gemeine Sachen wie alles im Truck braucht Batterien, ja, um die Systeme zu powern im Truck. Und die Batterien gehen leer. Dann, also zum Beispiel geht die Batterie leer für deine deinen Schwerkraftgenerator. Mhm. Was passiert? Der ganze Schrott, der in deinem Cockpit ist, fliegt dir in die Scheibe und du kannst nichts sehen.
Das ist aber ein bisschen lustig.
Das ist schon ziemlich lustig. Und dann fliegt man zu einer Station und dockt irgendwie ewig lang, um Batterien zu kaufen und merkt, eine Batterie kostet 1000 Space-Dollar und für den Trucking-Job, den du gemacht hast, hast du 800 bekommen.
Oh nein. Ist es aber auch so, dass du wie bei Euro-Truck-Simulator dir so eine Firma aufbaust und dann andere TruckerInnen für dich fahren lässt und so?
Nee, du bist schon der Solo-Trucker, okay. Du bist Solo-Selbstständiger und das hat aber dafür so eine kleine Story. Du lernst dann so andere TruckfahrerInnen im Weltraum kennen, die dir dann Aufträge geben und mit dir reden und dann kannst du mit denen ein bisschen reden und dich mit denen anfreunden und ja, das führt dann so ein bisschen so durch eine Story, die ich aber nicht bis zum Ende gespielt habe, weil ich die meiste Zeit damit verbracht habe, zu speichern und zu laden und zu speichern und zu laden, um richtig anzudocken, weil ich andauernd gegen Dinge gedutscht bin und Batterien
dotzen.
Es ist einfach ein mega stressiges Spiel. So.
Solange du Spaß hast, I guess.
Ja, ich glaube schon.
Aber ist es denn,
ich glaube, es ist ein
hast du Euro Truck Simulator auch gespielt?
Nee.
Okay, weil ich habe in der Familie jemanden wahnsinniger Fan von Euro Truck Simulator. Ich war so, hier, wie sieht's denn aus? Star Trucker. Und es ist nicht über so ein mildes Interesse hinaus. Die Person hat dann auf YouTube einem Streamer zugeguckt und war so, und das fand ich so komisch, weil ich meine, Trucks im Weltraum, why not? Aber
ja, ich habe so einen Kritikpunkt aus der Truck-Community gelesen. Und zwar im Gegensatz zu sowas wie Euro Truck Simulator geht es nicht darum, dass du sehr, sehr lange geradeaus fährst auf einer Autobahn. Also ich glaube, das ist doch irgendwie das, was irgendwie Leute geil finden an diesen Truck-Simulatoren, dass du Ewigkeiten irgendwie vor dich hin bretterst und das so ein Zen-Spiel ist. Das ist so ein Stressspiel.
Okay, verstehe.
Und die Distanzen, also quasi die Distanzen, die man fährt, sind halt nicht so super lang. Man muss dann so zwischen Systemen hin und her hüpfen, also quasi es ist auch nicht eine komplett offene Welt, sondern man hüpft zwischen so einzelnen Systemen hin und her und ich glaube, das ist vielleicht das, was irgendwie so Truckheads abschreckt. Aber mir hat es gefallen als diese Simulation eines Fahrzeugs, ne? Also eines Fahrzeugs, das ständig gepflegt werden muss. Es braucht Batterien, es braucht Ersatzteile, man muss es schweißen. Es ist wie so, ja, so stelle ich mir Autobesitz vor. Ja? Ständig geht was kaputt, ständig muss man zur Werkstatt. Ach Mensch, so, nein, jetzt ist wieder der Kratzer drin. Oh, boah, nein.
Okay, man merkt, dass du kein Auto hast, kein eigenes.
Immer nur Mietwagen. Ja, okay. Immer nur Mietwagen, die ich gegen die Wand fahre.
Makes sense.
Ja. Ja, aber ich fand's überraschend cool. Also ich fand's überraschend cool dafür, dass es so eine Frustmaschine ist.
Ich muss sagen, das ist auch total faszinierend. Also alles, was du sagst, ja, Alles, ja, was du sagst, hört sich nicht wie ein guter Pitch an, aber ich höre, aha, gleichzeitig im Timbre deiner Stimme die fröhliche Begeisterung. Das ist sehr mixed messages gerade, Herr Kogel.
Vielleicht bin ich da einfach so ein bisschen masochistisch drauf. Aber nee, ich glaube, es ist wirklich dieses, am Anfang ist es maximal feindselig. Mhm. Alles ist gegen dich. Ständig fliegt dir irgendwie Weltraumschrott um die Ohren. Ständig geht eine Batterie aus. Aber wenn man sich anfängt, so ein bisschen da reinzuhängen, dann merkt man, wie man besser wird und irgendwie Kontrolle erlangt über dieses blöde Weltraumauto und irgendwie langsam lernt, wie das funktioniert. Und dann merkt man, was für ein Drecksjob, der viel zu wenig zahlt. Ich glaube, da kann man irgendwie Lehren ziehen für die echte Welt vielleicht. Ja, die armen Leute, die in den Truck sitzen. Ja. Tut mir leid. Vielen Dank.
Liebe HörerInnen, was wir jetzt eben nicht hatten, ist die Expertise von jemand, der sowohl Euro Truck Simulator gespielt hat, als auch Star Trucker. Falls es jemanden da gibt, schreibt uns. Schreibt uns, wie, ja, es für euch war. Mich würde es wirklich interessieren.
Ja, definitiv. Ansonsten hat es ein Radio und dann kommen so Weltraum-Country-Songs.
Geil.
Das ist auch ganz, ganz geil. Gibt es im Game Pass, oder wenn man einen Game Pass hat, kann man es sich anschauen. Oder man investiert dieses Game Pass-Geld in die Fresse Familienpass.
Wow. Dennis, das war doch nur ein Gag.
Aber ein Mensch
macht das. Wir sind ihm also sehr dankbar. Für die neu dazugekommenen, wir haben eigentlich zwei Tiers bei Indie-Fresse, einen 5-Euro- und einen 9-Euro-Tier. Für die einen Fünfer geben wollen und für die ein bisschen mehr geben wollen. Und dann, weil die Xbox Game Pass Preispolitik so ein totaler Quatsch ist, haben wir sozusagen jetzt ein Tier in der Höhe des aktuellen Xbox Game Pass Preises, nur um uns drüber lustig zu machen, aber es hat tatsächlich schon jemand geklickt.
Ja, und ich finde es extrem lustig und extrem liebenswert. Es ist
fantastisch.
So, lass uns jetzt aus dem Weltraum zurück auf die Welt, auf die Erde kommen. Ja, wir landen wieder, ja. Wir landen wieder, unsere Star Trucks, nix darf ins Axolotl-Klo gehen. Ja. Und du wolltest erzählen über einen Podcast, den es hier gibt, auf der Erde.
Das ist total krass. Ich höre ja keine Podcasts. Ja? Mhm. Aber es gibt einen Podcast, den ich gehört habe. Es ist wirklich, boah, sehr seltsam.
The Game Mechanics. Ein Podcast über Spielmechaniken und alles drumherum. Mit Marcel André Casasola-Merkle und Andreas Sujica.
So, und da weiß man vielleicht schon, woher der Wind weht. Marcel-André Casasola-Merkle ist ja so, ich weiß aber nicht, wie man das sagt, aus dem näheren Umfeld? Ein bekanntes, mhm, Gesicht in diesen Kreisen? Also ein Spieleentwickler, der Brettspielentwickler ist, lange Smartphone-Games gemacht hat und jetzt gerade, ich weiß, ist das seine Firma? Aber es gibt eine Firma und er ist auf jeden Fall der treibende Kopf dahinter, ein PC-Spiel baut, übers Computerspiele machen. Und der hat jetzt mit dem anderen Menschen, dessen Namen ich jedes Mal vergesse, kurz nachdem ich ihn gehört habe, machen die den Podcast über Spielemechaniken. Also es gibt momentan erst zwei Folgen und die greifen sich aber sozusagen immer so eine Sache raus und ein Spiel raus, wo sie es gesehen haben und dann erzählen sie, wo sie das noch überall gesehen haben, wozu man das macht, wie Spieler darauf reagieren und dann erzählen sie, bei den beiden Folgen, die ich gehört habe, auch immer, naja, in meinem Spiel ist das auch drin, aber es war gar keine Absicht, was ich sehr lustig finde. und ich finde das einen sehr schönen Podcast, weil ich da so, ich bin ja kein Spieleentwickler, ne? Und natürlich gibt es für ganz viele Dinge, zu denen ich nur Gefühle habe, gibt es Konzepte. Und das, habe ich das Gefühl, lernt man. Das erzählen die beiden in einer sehr fröhlichen Art. Ich glaube, die Zielgruppe ist tatsächlich Leute, die viel spielen, weil die Ritte durch die verschiedenen Titel sind schon relativ wild. Aber es macht mir großen Spaß. Und ich wollte es euch empfehlen.
Ich habe da zwei Sachen dazu. Ja. Erstens, die Firma, die Marcel hat, heißt Jumpy Bit. Und das Spiel, an dem sie gerade arbeiten, heißt The Games You Make. Und die andere Sache ist, ich wollte mal mit meinem guten Freund Mapp einen Podcast machen über Spielmechaniken namens The Game Mechanics.
Oh mein Gott!
Und wir haben einmal eine Folge aufgezeichnet, ja, und dann sollte ich sie schneiden und dann bin ich nie dazu gekommen. Okay. Und ich finde es cool, dass es jetzt diesen Podcast gibt mit anderen Menschen.
Hast du den auch gehört? Oder?
Den Podcast? Nee, noch nicht. Okay. Noch nicht. Werde ich nachholen, weil ich das sehr, sehr. Weil ich das für eine exzellente Idee halte, einen, ja, Podcast namens The Game Mechanics zu machen.
Ja, das ist wirklich gut. Mehr muss man dazu nicht sagen. Das ist wirklich gut. Hört es. Hört es natürlich erst, wenn ihr in die Fresse gehört habt, aber hört es.
Sehr gut. Cool. Dann lass uns doch so ein bisschen zum Ausklang dieser Folge kommen und ein bisschen gucken, was sich so bei unseren HörerInnen getan hat. Weil was cool ist, ist, dass viele, viele, viele Leute viele, viele Kommentare geschrieben, ja, haben über die Themen, über die wir in der letzten Zeit gesprochen haben. Lass uns vielleicht einfach anfangen mit den beiden Spielen der letzten Folge. Da gab es nämlich auch Feedback dazu, nämlich eher so Negatives. Wir waren ja super, super begeistert von den beiden, ja, letzten Spielen, über die wir gesprochen haben. Die da wären SteamWorld Heist 2, ja, Rundentaktik mit Robotern, ja, und Tactical Breach Wizards, Rundentaktik mit Zauberern. Und da hatte zu diesem Spiel Cybart geschrieben, gesagt, er hat es ausprobiert und es war ihm zu viel Gelaber.
Was wirklich sehr lustig ist.
Mein Herz bricht.
Also ich meine,
weil ich das Gelaber so unglaublich, ja, sympathisch fand. Ja,
das Spiel ist wirklich auch zwei Sachen, nämlich die Rundenstrategie und das Gelaber. Das ist schon sehr.
Ja.
Es ist so, also man kann den Leuten ja sozusagen ihre Gefühle nicht nehmen und noch viel weniger vorwerfen, aber die Diskrepanz ist manchmal sozusagen sehr witzig. Und, ja, und ich erinnere mich ein bisschen, ich habe ja diesen Beitrag über Cozy Games gemacht. Aha. Und da meine Spieleentwickler so: Ja, also die Spieler sollen natürlich nicht alles sehen. Aber wir würden es schon gerne. Also so im Sinne von das Developer Herz kurz ein bisschen. Und ich frage mich, würden es DeveloperInnen zustande bringen, zu sagen, so einen Schalter einzubauen, so skip the talk. Weißt du, so nur die Spiel, nur die reine Mechanik, alles andere egal.
Ich glaub, also quasi ich könnte das nicht. Das Umgekehrte vom Story-Modus, ja, von wegen, ich möchte, ja, keine Herausforderung, sondern skip alles andere.
Ja, ja, genau.
Oh, brutal.
Breached.
Brutal. Als jemand, der Texte schreibt, auch gelegentlich für Videospiele, ist das sowas. Da bricht einem das Herz. Aber ich verstehe es auch. Ja, wenn das Gelaber nervt, dann, ja, nervt halt das Gelaber. Das ist halt so. Also, ja, ich habe es inzwischen durch. Ich habe es bis zum Schluss geliebt.
Schön.
Wie sonst kaum was dieses Jahr. Und es gibt bis zum Ende viel Gelaber.
Okay.
Also, das bleibt. Eine andere Sache gab es zu SteamWorld Heist 2.
Ja, da hat, ich habe den Namen leider jetzt nicht mehr auf dem Buch. Hast du den gerade da?
Misantronic,
genau, hat geschrieben, dass das Spiel zu sehr stresst. Weil das ist tatsächlich so, es gibt in den Spielen, es gibt in manchen Leveln, gibt es so Countdowns. Und wenn die abgelaufen sind, dann schaltet die Schwierigkeit in dem Level höher, weil dann mehr zufällige Gegner spawnen. Und Misantronic meinte sozusagen, und das ist ein Punkt, den man ganz valide machen kann, dass er sagt, rundenbasierte Strategie ist für ihn eben immer auch Berechenbarkeit. Also im Prinzip sozusagen, meine Interpretation, nicht seine Worte, sowas wie Schach. Es kann zwar mega komplex werden, aber im Prinzip hast du die Möglichkeit, dir alles sozusagen zu planen und zu überlegen. Es gibt keine Züge, die überraschend kommen. Es gibt vielleicht sehr viele Möglichkeiten, aber keine überraschenden. Und durch diesen Countdown hast du erstmal Stress in dem, was du machst, der dann aber erst richtig zum Tragen kommt, weil der meistens bedeutet, dass dann an zufälliger Stelle zufällige Gegner erscheinen. Also es ist bei mir auch tatsächlich so gewesen, dass manche Missionen musste ich nochmal spielen, weil mich die Zufallsgegner einfach gekillt haben. Und dann hatte man beim nächsten Mal ein bisschen mehr sozusagen Glück bei dem Spawn-Ding. Wobei ich aber, und das finde ich ganz interessant, weil ich hasse sowas eigentlich auch, aber ich kann an der Stelle damit gut umgehen. Ich glaube, dass das SteamWorld Heist 2 hilft, die Spannung zu erhalten, weil ich glaube fast, dass die Spielercrew ein bisschen overpowered wäre, wenn es das gar nicht gäbe. Und ich glaube, das braucht es auch, weil die Level ja prozedural generiert sind.
Aber kann man es eigentlich auch ausstellen oder anpassen? Weil es hat ja doch einen recht filigranen Schwierigkeits- Grad, den man irgendwie umstellen kann, oder?
Also man kann es auf einfacher stellen, aber ich erinnere mich jetzt an keine Einschränkung, dass man das sozusagen das komplett ausschalten kann, weil ich glaube, das würde...
Ja, vor allem, weil es auch wichtig ist für bestimmte Missionen, genau, also für wo bestimmte es quasi Missionen. Der Punkt ist.
Genau, also wahrscheinlich beeinflusst der Schwierigkeitsgrad die Häufigkeit und die Härte der Gegner. Also manchmal sind der Die Gegner kann man ja bei SteamWorld heißt in drei Gruppen sortieren, nämlich normale Gegner, Bosse und dann so eine Art, das würde ich fast sagen, das sind so eine Art Mini-Bosse. Das sind also normale Einheiten, aber sind meistens sehr hart. Und ich kann mir vorstellen, dass sozusagen, ne, also das Verhältnis, aus welcher Kategorie spawnen Gegner, also dass das die Schwierigkeit einstellt, aber so einen genauen Schalter erinnere ich mich nicht dran. Aber wenn ich mich richtig erinnere, meinte Misantonic doch, er mag das Spiel trotzdem sehr. Oder?
Er mag es trotzdem sehr, was nochmal zeigt, was für ein cooles Spiel SteamWorld heißt es. Wir hatten ansonsten super, super viel Feedback zu dem ganzen Cozy Games Thema, was mich, ich war total überrascht, weil ich war so, wow, Leute haben echt viele Gefühle über Cozy Games. Ja. Also ich wusste, dass das irgendwie etwas ist, was vielen Leuten am Herzen liegt so, aber ich bin ja jetzt irgendwie nicht so der Cozy Gamer und dann war ich so, oh wow, okay, nochmal irgendwie Bestätigung, das ist schon ein Trend. Und so ein Ding, wo Leute viel zu sagen haben einfach.
Hast du die da? Hast du ein, zwei Beispiele?
Der Mathe, den wir als Hörer sehr, sehr schätzen, der hatte darüber geschrieben, dass man Cozy Games ja auch wie so eine Art Kapitalismuskritik spielen kann. Zum Beispiel, dass man ja also so Mechaniken aushebelt, wie bei den Sims etwa kein Geld verdienen, sondern sich ganz viel Geld herbeizucheaten, um einfach so schöner wohnenmäßig irgendwie Sachen, Sachen zu machen. Oder halt irgendwie bei sowas wie Transport Fever, dass man dann irgendwie diese Wirtschaftssimulationen davon wegcheatet und einfach nur schöne Dinge baut. Und das finde ich total, total interessant, weil es ist so, ja, es gibt diese Mechaniken, ich kann damit irgendwie engagen, aber ich kann das auch einfach nur so als kleines Zusammenbau-Klick-Tool benutzen, was ich irgendwie total schön finde. Was gab's noch? Du hattest auf Mastodon dazu viel mit Leuten geschrieben, hatte ich das Gefühl.
Ich habe so viel Mastodon, dass mir das sozusagen jetzt schon wieder weggerutscht ist, aber ich habe zwei Sachen. Ich habe über Star Wars Outlaws habe ich ja sozusagen da gepostet, da gab es tatsächlich auch dann ganz interessante auch ein paar interessante Kommentare, die auch alle in dieselbe Richtung interessanterweise gingen. Also keiner hatte so richtig viel Hoffnung, dass es irgendwie mega geil wird. Und dann führt jetzt ein bisschen weg davon, aber ist vielleicht für den einen oder anderen interessant. Windows 11 bringt ja jetzt so ein KI-Ding mit oder soll das mitbringen. Und im Zuge dessen habe ich mich gefragt, wenn man das nicht will, und es ist ja absehbar sozusagen, dass Spiele immer die aktuellste Version brauchen. Kann Linux eigentlich schon komplett? Also kann ich mir, wenn ich einen Gaming-Rechner habe, kann ich da Linux drauf machen? Die Antwort ist, solange es nur Singleplayer ist, geht es relativ lange relativ gut. Aber kein Game Pass und Multiplayer wird schwierig, weil die meisten Anti-Cheat-Mechanismen nicht auf Linux laufen.
Ah ja.
Fand ich aber, also ist ein sehr langer Thread, gab es eine interessante Diskussion. Also wenn man sich für das Thema interessiert oder wenn man den Überblick einfach mal haben will, kann man gerne da irgendwie einmal reingehen.
Und wir hatten noch in der letzten, wir hatten noch zuletzt die Frage, ob es eigentlich den Newsletter, der Teil unserer Steady Goals ist, ob man den als RSS-Feed abonnieren kann. Und da waren wir im Podcast erst so, ich glaube nicht, keine Ahnung.
Yeah.
Aber es geht tatsächlich so ein bisschen.
Genau,
weil man also kann sich unseren.
Die technisch korrekte Antwort ist nein, aber ja.
Genau, weil man kann sich den, man kann sich nämlich unsere Steady-Posts als RSS-Feed ausspielen lassen und der Newsletter erscheint auch mal als Steady-Post. Ne, man muss nicht mal den Newsletter abonnieren, um ihn zu lesen, sozusagen. Und er ist frei für alle. Und es gibt einen RSS-Feed, wir verlinken ihn euch. Das heißt, wenn ihr das als RSS lesen möchtet, dann gerne. Also das Einzige ist, der RSS-Feed ist nicht komplett. Also das heißt, man kann ihn nicht im RSS-Reader lesen, sondern man muss draufklicken und ihn in einem externen Browser aufmachen. Aber man sieht, wenn neue Ausgaben da sind und auch neue Podcast-Folgen.
Genau. So sieht's aus. Und dann
so sieht's aus.
War meine schönste Social-Media-Erlebnis war, ich habe neulich mal auf die Steady-Seite geguckt und war so, ha, wir haben ja dieses neue Ziel. Und das neue Ziel sagt ja, wenn wir auf Steady über 249 Euro im Monat kommen und wir rechnen damit ein, dass ihr macht ja, manche von euch machen ja Direktüberweisungen und sozusagen und das korreliert und das ist schon eingerechnet, wenn es bei Steady auf 249 ist, dass dann auch die Direktüberweisung hoffentlich sozusagen ein bisschen steigen. Das heißt, dann ist man vielleicht so bei 350 Euro. Und wenn wir das erreichen, dann würden wir einmal im Quartal eine lange Folge aufnehmen, also eine Folge mit einem Thema. Ja, es gibt schon im Feed eine Beispielfolge über Baldur's Gate 3 mit Nina Kiel. Und dann habe ich so geguckt, mal so, Moment mal, rechnerisch gesehen fehlen uns jetzt noch 8 Leute. Und dann hätten wir genug Geld. Also 8 Leute, die den kleinsten Tier, den wir anbieten, abschließen. Und ich habe dann sozusagen, alle sagen immer, macht mir mehr Werbung, habe ich so einen Post geschrieben. Und tatsächlich aufgrund dieses Posts, also nicht alleine aufgrund dieses Posts, begrüße immer die Leute von Hand, wenn sie bei Steady zu uns dazukommen. Ich habe immer nachgefragt. Aber der war dann schon sozusagen so ein bisschen so ein kleiner Anstoß wenigstens. Haben wir jetzt, sind wir auf der Hälfte dieses Weges. Ne? Also wir brauchen 42 Steady-Mitglieder und dann hätten wir es geschafft.
Ja, also wirklich nur noch ein paar, also du,
den uns
lieber Mensch, hörst. Du könntest das Zünglein an der Waage sein. Ja, dann wäre das cool, aber no pressure, so, aber wir freuen uns drüber und könnten dann noch mehr.
Wir freuen uns halt wirklich drüber, das könnt ihr euch echt nicht vorstellen.
Es ist super, super motivierend einfach. Es ist super motivierend, es ist super schön.
Und es gibt auch immer wieder so Momente, ich bin ja in einer Familie mit Schulkindern. Das heißt, mein Wecker klingelt 6:24 Uhr. Das ist bei Dennis nicht so. Und der Tag geht also 6:24 Uhr los und dann habe ich irgendwie 7:10 Uhr das erste Mal Zeit, aufs Handy zu gucken. Und dann sehe ich natürlich, wenn irgendjemand, und ich schreibe dann immer sofort, Dennis, es gibt ein neues Ding. Und ich denke manchmal irgendwie so, was denkt sich Dennis, wenn er dann irgendwann, naja, egal. Aber es sind auf jeden Fall sehr schöne Momente immer.
Ja. Ich freue mich wirklich, wirklich auch sehr, sehr, sehr viel drüber. Ja. Und das wäre es eigentlich mit dieser Folge. Ne? Wir sind jetzt am Ende angekommen. Wir haben, glaube ich, gebührend Werbung gemacht für unseren Steady-Account. Wir haben über 2 Spiele im Weltraum gesprochen.
Ja.
Wir haben Kommentare kommentiert.
Ja. Wir müssen noch sagen: Vielen lieben Dank, Toriam, Roland, Nikolai, Watson und Daniel. All die Leute, die den Extra-Tier genommen haben. Oder noch mehr. Dankeschön.
Vielen, vielen, vielen Dank. Und bleibt uns gewogen. Und wir hören uns in der nächsten Folge und lesen uns im Newsletter.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.